Jesus und die Anfechtung. Ich möchte mit Ihnen heute Abend eigentlich so ein Stückchen hineinschauen in die Anfechtungen, die der Jesus durchgemacht hat, und möchte fragen, wie ist er eigentlich durchgekommen? Wie hat er die Anfechtungen durchstanden? Wo liegt das Geheimnis? Und ich denke, wenn wir das für uns selber so ein Stück verstehen, wenn wir das für uns selbst dann anfangen, auch umzusetzen, wie der Jesus, dann wären wir auf dem besten Weg. Nämlich dann haben wir den richtigen Weg unter die Füße genommen, auch dann wirklich sicher ans Ziel zu kommen. Zunächst stelle ich aber die Frage, was ist das überhaupt, Anfechtung, und was ist Versuchung? Kennen Sie den Unterschied zwischen Anfechtung und Versuchung? Ich stelle mal die Frage, haben Sie schon mal Anfechtung erlebt? Ja? Ich glaube, um das ganz einfach zu sagen, wer Christ ist, erlebt selbstverständlich Anfechtung. Einer, der Christ ist, ohne Anfechtung, da habe ich meine Probleme. Da muss ich sagen, oder müsste ich fragen, hoppla, bist du überhaupt Christ geworden? Nämlich zum Christsein gehört Anfechtung. Wieso und warum, werden wir gleich noch klären. Aber zunächst mal das Problem, was ist Anfechtung und was ist Versuchung? Von den alten Sprachen her der Bibel, also im Hebräischen und Griechischen, haben sie diesen Unterschied so nicht. Das heißt, das Wort Anfechtung und Versuchung ist in der Bibel eigentlich immer ein und dasselbe. Obwohl wir für uns selber das schon richtig ein bisschen unterteilt haben, weil wir merken, es geht offensichtlich ja doch in zwei verschiedene Richtungen. Deshalb habe ich mir einfach mal dieses Jesu-Name-Buch genommen. Da kann man das ganz einfach mit erklären. Sie sehen das Buch. Das Buch ist blau, das Band 1 von Jesu Name, steht da vorne drauf. Aha, was steht denn hinten drauf? Gar nichts. Das Buch hat zwei Deckel, hat also zwei Seiten. Und doch handelt es sich um das ein und dasselbe Buch. Und so können wir für uns selber mal unterscheiden. Anfechtung soll dazu oder dient dazu, dass wir näher zu Gott kommen. Gott möchte durch Anfechtung, dass wir Erfahrungen machen mit ihm. Gott möchte durch Anfechtung, dass wir ihn umso besser kennenlernen. Gott möchte durch Anfechtung, dass unser Leben einfach geistlich weiterkommt, dass wir wirklich so ein Stück wachsen im Glauben. Und deshalb lasst mich das mal so sagen, ganz praktisch, die meisten Christen, wenn so Anfechtung kommt, weiß nicht, haben Sie noch Kälber zu Hause, nehmen Sie mal so, wenn das Kalb so im Frühjahr mal raus soll, nicht, Strick um den Hals und dann Notbremse, nicht, ja? Lieber Gott, bloß keine Anfechtung, kennen Sie doch auch, nicht? Oder sagen Sie, ach wunderbar, nicht, herrlich, Anfechtung, noch ein bisschen besser, ein bisschen mehr, lieber Gott, ja, oder wie ist das? Möchte jemand von uns wirklich gerne Anfechtung haben? Ich glaube nicht. Trotzdem muss ich sagen, Anfechtung ist Trainingsprogramm Gottes in unserem geistlichen Leben. Wissen Sie, wenn Sie sich mal so einen Gewichtheber anschauen, da weiß ich, für die Olympiade oder Weltmeisterschaft, wie ist das eigentlich so die letzten, weiß ich, 6 Wochen vor der Olympiade? Was wird dann da gemacht? Der hat so ein gewisses Trainingsprogramm. Das sieht folgendermaßen aus. Der liegt im Bett, ganz ruhig, bloß nichts bewegen. Nur Däumchen drehen. Und dann kommt dann der Trainer und der steckt ihm immer nur die Schnitzel in den Mund. Entschuldigung, ja? Oder was macht der? Nein, nein, der Trainer nimmt ihn richtig ran. Nämlich der soll genau zu dem Zeitpunkt, wenn er da bei der Olympiade, da weiß ich, da seine 5,5 Zentner stemmen soll, da soll der genau auf dem Höhepunkt seiner Leistung sein. Deshalb sage ich Ihnen ganz einfach, wenn Gott Sie nicht in Anfechtung hineinnimmt, dann gehen Sie morgen unvorbereitet in die nächste Etappe. Und wie wollen Sie da überwinden? Anfechtung ist heute wichtig, damit wir morgen bestehen können. Anfechtung ist also, bitteschön, Geschenk, nicht negativ, sondern Anfechtung ist positiv. Achtet es, Luthertext Jakobus 1, achtet es für lauter Freude. Ach du liebe Zeit, da sollen wir noch dran freuen, wenn ihr mancherlei Anfechtung fallet. Also, sehen wir uns bitte die Anfechtung mal aus einer neuen Perspektive an. Dazu kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, Anfechtung ist nicht immer schön, ganz sicher nicht. Und ich kann das aus eigenem Leben so sagen, ich habe manche Strecken meines Lebens durchweint und durchlitten. Nicht nur Halleluja, ganz sicher. Und deshalb meine ich, wir sollten das auch ganz ehrlich sagen. Auch Christen tun Schmerzen weh. Und ich kann es nicht haben, wenn dann so ganz Fromme kommen und sagen, ach, der Herr legt dich mehr auf, als du tragen kannst. Ne? So fromme Sprüche. Ich habe einem mal gesagt, der so kam, nicht? Da hat man mir die Diagnose Leberkrebs gegeben, ich war nicht mehr in der Lage, alleine noch auf den Füßen zu stehen. Und dann kam er auch so, ach, der Herr, und dann noch mit einem frommen Bibelspruch, habe ich gesagt, Mensch, bitte halt den Mund. Ich kann es nicht mehr ertragen. Es wäre mir lieber, du würdest mit mir beten, als jetzt nur fromme Sprüche von dir geben. Und durch diese ganze Situation und so ist ja unsere eigene Arbeit auch so entstanden, besonders an Leukämie- und Krebskranken auch. Die Leukämiekranken und Krebskranken, wenn ich denen habe ja selber die Dinge durch, oder auch meine Frau in den letzten 11 Jahren, wenn wir an so einem Krankenbett stehen, da sagen uns diese Leute, wir nehmen ihnen ihr Wort ab, sie haben es ja selber durch, das ist der Vorteil. Aber wir mussten ja selber erstmal da durch. So einfach ist das da auch nicht. Nicht wahr? So, also, Anfechtung positiv. Es soll uns einfach näher zu Gott bringen und größere Erfahrungen. Ich frage mal so ganz einfach als Schlussgedanke zu diesem Abschnitt nur mal Anfechtung. Wann haben Sie eigentlich die größten Erfahrungen gemacht mit dem großen Gott? Wo alles so ganz glatt ging? Oder wo Sie so unterm Teppich durch mussten? Wann haben Sie mehr Gebetserfahrungen gemacht? Versuchung. Versuchung also genau dieselbe Sache, die Satan benutzt seinerseits, um uns weiter von Gott wegzuziehen. Deshalb Anfechtung und Versuchung. Hier handelt es sich also durchweg um dieselbe Situation oft, die Satan missbraucht, aber Gott gebraucht, nur in verschiedene Richtungen also. So, das mal so zum Grundgedanken. Anfechtung, aber jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive. Dieses Wort Anfechtung kommt aus der Rechtssprache. Nehmen wir mal an, Sie sind jetzt so in dem Alter, wo Ihre Eltern so langsam, naja, daran denken, doch das Testament fertig zu machen. Sie haben noch 3 Geschwister. Und es kommt leider der Tag, wo die Eltern dann Abschied nehmen aus diesem Leben. Testamentseröffnung. Und in diesem Testament, siehe da, da stehen sie ganz alleine als alleiniger Erbe. Sie sind begeistert. Warum? Da ist schon noch ein tolles Bankkonto und noch ein paar Aktien und ein schönes Einfamilienhaus und weiß ich was noch alles. Nee, toll, ich bin Alleinerbe. Was glauben Sie, was wir Ihren Geschwister sagen werden? Die sind richtig begeistert, nicht, oder? Wenn Sie nur alleine, ich glaube nicht so ganz. Ich glaube, diese Geschwister werden sagen, Moment mal, also so weit kommt es nicht. Also jetzt reicht's wirklich. Wir gehen zum Gericht und werden dieses Testament anfechten. Das heißt, diese Geschwister, ihre Geschwister werden sagen, Moment mal, wir sind mit diesen Eigentumsverhältnissen, wie das da so gemanagt worden ist, nicht einverstanden. Das lassen wir nicht so stehen. Das bedeutet doch jetzt ganz einfach, dass man diese Eigentumsverhältnisse in Frage stellt. Und jetzt, bitte schauen Sie mit mir einfach mal so in Gottes Wort, wenn Sie dann zum Beispiel lesen, dass der Jesus, als er den Jüngern dann so beim Abendmahl das so mitgeteilt hat, er hat ihnen das Brot gegeben, den Wein gegeben, und da hat er was gesagt. Dies ist das Neue Testament in meinem Blut. Hier geht es um ein Testament. Gott hat uns etwas, oder der Jesus hat uns etwas vererbt. Das ist ein Erbvertrag, den Gott uns macht, das, was er uns anbietet in Christus. Ja? Nur jetzt müssen wir, um dieses im Zusammenhang einmal zu sehen, noch mal genauer betrachten, was hat sich da eigentlich ereignet. Jetzt so ganz kurz in großen Sprüngen. Punkt 1. Gott hatte den Menschen auf diesen Planeten Erde gesetzt, als Verwalter dieses Planeten Erde. Er war die höchste Schöpfung, Abbild Gottes. Und was passiert? Da hinein kommt jetzt die Schlange, Satan, und verführt den Menschen. Satan hatte sich ja selber schon mal gegen Gott gewandt. Er wollte sein wie Gott. Gott hatte ihn gestürzt. Und was passiert jetzt? Ja, Moment. Satan hat sich überlegt, Mensch, ich werde diesen Menschen, diesen Gegenüber Gottes, auf meine Seite versuchen zu bringen. Ich werde ihn mir unterjochen. Wenn ich das geschafft habe, gehört der Mensch mir. Und dazu kommt noch, überlegen Sie mal, der Mensch ist Chef oder ich sag mal so Verwalter dieses Planeten Erde gewesen. Wenn jetzt Satan es fertig bringt, den Menschen sich selber unterzuordnen, was passiert dann? Im selben Moment ist Satan Chef auf diesem Planeten Erde. Und damit haben wir jetzt das Problem, dass der Mensch, dadurch, dass er sich Satan untergeordnet hat, in eine ganz besonders schlimme Situation hineinkam. Nämlich, der Mensch wurde zum Eigentum Satans. Der Mensch musste von Stund an tun, was die Sünde wollte, was Satan ihm praktisch diktiert hat. Und jetzt haben wir also neue Eigentumsverhältnisse. Zunächst im Paradies, Eigentum Gottes. Satan durch eine gemeine List hat sich den Menschen untertan gemacht, beim Sündenfall. Der Mensch wurde Eigentum Satans. Riesenproblem. Deshalb die ganze Frage, warum lässt Gott das zu? Bitte können wir immer nur auf diesem Hintergrund klären und das wird meistens außer Acht gelassen. Wir sind Gott weggelaufen. Satan ist der Chef auf diesem Planeten Erde. Deshalb, wenn Sie heute in Kosovo gucken oder weiß ich wohin, Krieg und Leid und Schmerzen und Krankheit und Not und so weiter, das hat doch nicht Gott zu verantworten. Sondern wir im Letzten als Menschen, weil wir Satan unser Leben weiter ausgeliefert lassen. Warum kehren Sie nicht endlich um? Warum geben Sie Ihr Leben nicht in Gottes Hand? Wir sind im Letzten mitverantwortlich. Nur Satan oder Satans Steckenpferd ist Blut und Tränen. Nie anders gewesen. Und deshalb sind wir gut beraten, wenn wir unser Leben unter Gottes Hand und Führung stellen und von daher auch für unsere ganze Weltsituation beten. Nur ich habe den Eindruck, nur Nebensatz, kleiner Exkurs, ich habe den Eindruck, dass wir so wirklich in letzter Zeit leben. Dass die Wiederkunft Jesu wirklich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. So, okay, weiter. Wir sind also jetzt Eigentum Satans. Nur Gott liebte den Menschen. Als Gott in den Garten Eden kommt, gleich nach dem Sündenfall, was ruft er da? Adam, wo bist du? Adam heißt nichts anderes als Mensch. Mensch, wo bist du? Wissen Sie, Gott hat Liebeskummer. Und das hat der Mensch genauso erlebt. Nämlich von Stund an hatte Adam und Eva ein riesen Liebesvakuum. Und das ist das Problem, dass der Mensch jetzt dann hergeht, auch in dieser diesseitigen Zeit und Welt, in unserem Leben, wir versuchen an allen Ecken und Kanten irgendwo Liebe in unser Leben hineinzubekommen. Nur das Ergebnis ist meistens Sünde. Wir gehen kaputt an der Sexualität. Warum? Weil die nicht gebraucht wird, wie Gott es eigentlich in seiner Liebe gedacht hat. Satan macht alles kaputt. Alles. Und Gott hat sich trotzdem unser erbarmt. Und er kommt, macht Bünde mit dem Menschen, er bietet ihm Rückkehr an, um die Eigentumsverhältnisse wieder neu zu verändern. Nämlich, dass wir Eigentum Gottes werden konnten. Gut, der Bund Noah, der Bund mit, weiß ich was, Abraham oder der Bund dann am Sinai, Volk Israel und so weiter. Nur, jetzt kommt Gott selber in seinem Sohn in diese Welt. Und Jesus sagt, dies ist das Testament in meinem Blut. Und hier steht jetzt zum Beispiel, 1. Korinther 6,20, ihr seid teuer erkauft. Das heißt, das Blut Jesu Christi ist das Zahlungsmittel, womit Satan, der Mensch, abgekauft wurde. Oder ich sage es mal anders, der Jesus, Offenbarung 5,9, er hat uns mit seinem Blut für Gott erkauft. Das heißt, er hat sich selber sein Leben, sein Blut gegeben, um uns Satan abzukaufen, neu wieder Gott gehören zu dürfen. Der Jesus kommt also in diese Welt, um die Eigentumsverhältnisse neu zu regeln, dass wir Gottes Eigentum sein dürfen. Glauben Sie wirklich, dass Satan da so däumchendrehend zugesehen hat. Oh ja, wenn er das halt macht, bin ich mit einverstanden. Glauben Sie wirklich, dass Satan so sich schon gefreut hat darauf, dass Menschen gerettet werden können, dass sie ihm wirklich aus seinen Krallen entrissen werden? Nein, er hat alles daran gesetzt, mit aller Macht das zu verhindern. Und zwar schon im Vorfeld. Wie hat es begonnen? Der Jesus hat noch nicht das zum ersten Mal richtig geschrien in dieser Welt, als Baby dort in Bethlehem. Was passierte? Schon hat der Herodes seine Heere ausgesandt, da Kinder zu ermorden. Also sein Leben war von Anfang an in Gefahr. Satan hat alles daran gesetzt, die Eigentumsverhältnisse, also dass er Chef war, dass er der Herr war über den Menschen, um das um jeden Preis zu verhindern, dass wir wieder Eigentum Gottes werden sollten. Er ficht den Herrn Jesus an. Und das ist nichts anderes als, er versuchte ihn. Und zwar mit welch seltsamen und gemeinen Mitteln. Ganz schnell in diesem Zusammenhang, in der Offenbarung, im zweiten Kapitel, da haben wir eine Stelle, und zwar in den Sendschreiben, da steht, dass Gott uns das Manna bzw. einen weißen Stein gibt, sagt der Jesus, der Gemeinde. Einen weißen Stein. Und das ist eigentlich das Zeichen, praktisch wie so ein Personalausweis. Wenn in dem Altertum jemand Sklave war zur Zeit Jesu, dann musste er praktisch sich ausweisen können. Nehmen wir mal an, Sklavenmarkt, da waren also die Sklaven, die wurden dann von den Herren dort gekauft. Man kaufte sich einen und man gab ihm dann im Normalfall einen schwarzen Stein. Auf diesem schwarzen Stein war etwas eingraviert, ein Monogramm. Das war praktisch das Zeichen, mit dem er sich dann ausweisen musste. Nehmen wir an, dieser Sklave ist irgendwo unterwegs und irgendeiner, weiß ich, greift ihn auf und sagt, stopp, mein Freund, also hier bitte, wo kommst du her, was hast du vor, nicht? Hier bist du ausgerissen. Ein ausgerissener Sklave konnte von jedem Freien sofort an Ort und Stelle umgebracht werden. Jetzt konnte er dann seinen schwarzen Stein rausziehen und sagen, hier, bitteschön, ich bin im Auftrag meines Herrn, also unterwegs hier, ich muss, weiß ich was da, dieses oder jenes dort oder hier erledigen. Hatte er den weißen Stein, bedeutete das, dass dieser Herr ihn freigekauft hatte. Er durfte sich also frei bewegen. Er war freigekauft worden, er musste nicht mehr weiter im Dienst dieses Herrn vor Ort bleiben, sondern durfte sich frei bewegen. Und genau das ist das, was der Jesus getan hat, warum er in diese Welt gekommen ist, als Angebot für uns, dass wir frei werden dürfen für Gott und damit herauskommen dürfen aus der Umklammerung und der Versklavung Satans. Von daher schauen wir uns die Anfechtungen einmal an, in die der Jesus hineingegangen ist für uns. Der Jesus hat als der Gekreuzigte in allerschwierigster Situation, das war dann der Höhepunkt, wirklich immer noch überwinden können, obwohl er eigentlich in seiner, von der Psyche und von der physischen Seite her, schwächsten Position war. Wie war das möglich? Ich möchte mit Ihnen einfach ein paar Bibelstellen lesen. Die eine oder andere Stelle lesen wir, die anderen, die werden wir halt nur so kurz berichten, weil es sonst von der Zeit her nicht hinkommt. Wir haben aber eben gehört aus Matthäus 4 die Versuchungsgeschichte. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ich muss aber eins klar sagen. Ich war bereits 25 Jahre im Dienst, bevor ich zum ersten Mal über die Versuchungsgeschichte gepredigt habe. Wissen Sie warum? Ich halte mich nicht für einen so exzellenten Pastor, Pfarrer, Prediger, weiß ich was, durch so einfach nur, weil das der Predigtext und vorgeschrieben ist, dass man einfach drüber predigt. Wenn ich das selber nicht erfasst habe, gehe ich nicht her und predige darüber. Kann ich nicht. Wissen Sie, wo mein Problem lag? Ich habe den Text rauf und runter gelesen, immer wieder durchdacht und immer darüber gebetet und dann, ich kam nie dahinter, wieso und warum, wie konnte der Herr Jesus, dass er immer die richtige Bibelstelle zum richtigen Zeitpunkt dann auch repetieren konnte, also dann Satan sagen konnte. Weil mir fielen nämlich manchmal die Bibelstellen zum richtigen Zeitpunkt nicht so ein. verstehe. Lag also darin das Geheimnis, dass er gerade zum richtigen Augenblick die richtige Bibelstelle sagen konnte? Da hatte ich dran zu knacken. Bis ich entdeckt habe, es geht gar nicht um die Bibelstelle. Wissen Sie, um was es ging? Es ging um seine Grundhaltung. Und seine Grundhaltung war, Punkt 1, er hat sich nie auf die Anliegen oder die, weiß ich was, Gemeinheiten der Verführung Satans in irgendeiner Weise eingelassen. Grundsätzlich nicht. Sondern er hat immer klar formuliert, dass er in der Abhängigkeit seines Vaters bleiben will und sein möchte. Das heißt, seine Grundhaltung war immer, Vater, ich will, dass das in meinem Leben geschieht, was deinem Willen entspricht und was dein Weg mit mir ist. Nicht, was der Feind mir so, ach, guck mal da, nicht, die ganze Erde, du kannst alles haben, nicht? Naja, Macht. Wie gerne möchten wir manchmal Macht haben. Ich kann Ihnen eins sagen, das Fundament oder die Voraussetzung der Vollmacht, das ist ja auch nichts anderes, also von Gott gegebene Macht, ist was denn? Voll zu sein mit der Macht Jesu, nämlich mit Christus in uns. Und die Voraussetzung dafür heißt Demut. Mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Nichts anderes. Aber das nur so nebenbei zu gestern. Okay, wir gehen weiter. Wenn Sie sich die verschiedenen Leidensankündigungen anschauen im Neuen Testament, dann entdecken wir, dass interessanterweise immer in den Augenblicken, das habe ich so mal systematisch durchgeschaut und dann ist mir das so eingegangen, immer da, wo der Jesus sich äußert, auch seinen Jüngern gegenüber, dass jetzt so der Weg Richtung Jerusalem, Richtung Gethsemane und Richtung Golgatha geht, wo er das so klar formuliert hat, dann ist der Feind gleich hinterrücks wieder an ihn herangetreten und das über manchmal sehr seltsame Wege, um ihn von diesem Weg um jeden Preis wegzukriegen. Warum? Er hat ihn angefochten, damit die Eigentumsverhältnisse nicht wieder neu zugunsten Gottes wären, ja, sondern er wollte den Menschen im Besitz behalten. Und deshalb auf diesem Hintergrund mal. Lukas 9. Das sehen wir bei der ersten Leidensankündigung, dass der Jesus seinen Jüngern dann mitteilt. Also ich lese mal, er sprach aber zu ihnen, wer saget ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach, du bist Christus, der Christus Gottes. Und er bedrohte sie und gebot, dass sie das niemand sagen sollten. Und sprach, des Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und er sprach weiter zu ihnen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ich will das jetzt und kann das nicht im Detail von der Zeit her erklären. Nur ein Gedanken ganz schnell. Dieses sich selbst verleugnen bedeutet, A, dass ich lerne, zu meinen Begrenzungen, zu meiner Schuld, zu meiner Vergangenheit zu stehen. Und zum anderen, eben wirklich klar zu machen, auch nach außen, ich will, dass Jesus in allen Dingen, dass Gott in allen Dingen Herr ist in meinem Leben. Das heißt, ich entscheide mich gegen meine eigenen Empfindungen, Gefühle, weiß ich was. Ich entscheide mich für den Gehorsam Gott gegenüber. Das ist entscheidend. So, okay. Der Jesus sagt das, er sagt dann auch seinen Jüngern, wie gesagt, wie Nachfolge praktisch aussieht. Was machen die Jünger? Es ist noch der Tag nicht vorbei. Da fangen genau die Jünger an, ihm zum Problem zu werden. Die Verklärung folgt. Die Verklärung, die Jünger sind dabei und sie sagen, ach Herr, hier ist so schön, lass uns hier bleiben. Es ist wunderbar hier. Aber doch nicht wieder runter und dann vielleicht noch nach Jerusalem wieder rauf und dort sterben. Nein, auf keinen Fall. Das heißt, die Jünger sind jetzt mit einem Mal zum Problem geworden für den Herrn Jesus. Satan benutzt seine besten Freunde, seine eigenen Jünger, um ihn von diesem Kurs ein kleines bisschen aber abzubringen. Moment, haben Sie Probleme mit manchmal so netten Mitchristen? Oh Mensch, denkt daran, Satan steckt da im Hinter. Nur, schaut euch mal an, wie der Jesus mit dieser Problematik umgeht. Sagt er zu den Jüngern hier, weiß ich was, ihr solltet besser morgen als erst gestern sterben, nicht? Oder wie? Oder wie geht er jetzt mit ihnen um, obwohl bitte die Jünger ihm zur Gefahr werden? Die Jünger werden ihm zur Anfechtung. Es geht weiter. In Vers 37 folgenden Lukas 11, da geht es um diesen, hier steht im Luthertext, fallsüchtigen Knaben, es geht also um einen besessenen Jungen, den der Jesus befreit aus der Macht der Dämonie. Und hier kommt nun Folgendes. Da sprach Jesus und, zu ihnen und sagt, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, euch dulden, bringt den Sohn her. Und dann sagt er, und da er also zu ihm kam, riss ihn der Geist und zerrte ihn. Jesus aber bedrohte den unsauberen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Und jetzt aufpassen. Und sie entsetzten sich alle über Gottes große Macht. Und da sie sich alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern. Gefahr, haben Sie mal überlegt, was hier passiert? Die Leute waren begeistert. Oh Mensch, toll, nicht? Erstmal ein Brotkönig, den haben wir sowieso schon, nicht? Aber jetzt, Mensch, was ist das für eine Vollmacht, toll, nicht? Sie jubeln ihn hoch. Merkt ihr die Gefahr? Hätte sich der Jesus da drauf eingelassen, glauben Sie, dass die Erlösung wahr geworden wäre? Aufpassen! Wenn der Feind anfängt, uns irgendwo so zu beweihräuchern oder durch Menschen beweihräuchern zu lassen, bleib auf dem Teppich. Herr Jesus, ich will, dass dein Wille geschieht. Es geht nicht um meine Ehre, es geht um deine Ehre. Es muss eine innere, klare Entscheidung bleiben. Dann weiter. Was sagt er seinen Jüngern? Er nimmt ganz klar wieder Kurskorrektur vor, damit die Jünger gleich wissen, da geht's lang. Und zwar sagt er zu ihnen, nehmt zu Ohren diese Rede, des Menschensohn muss überantwortet werden in der Menschenhände. Sagt, passt auf, nichts hochjubeln, nein, nein, mein Weg geht nach Golgatha. Das heißt, seine Grundhaltung war immer, Vater, ich will in deinem Willen sein, mit deinem Willen übereinstimmen. Und Satan versucht um jeden Preis, ihn da nur ein Grad vom Kurs abzubringen, nur ein bisschen, damit das bloß nicht wahr wird, dass die Eigentumsverhältnisse eben zugunsten Gottes entschieden werden. Hier steht sein, dieses Wort verstanden sie nicht. Aber jetzt geht's los. Eben hatte er ihnen doch gesagt, es ist noch keine 24 Stunden her, dass er ihnen gesagt hat, Nachfolge heißt verleugnen, sich selbst, sein Kreuz auf sich nehmen, nachfolgen. Okay, was machen die Jünger? Es kam der Gedanke unter sie, welcher unter ihnen der Größte wäre. Man soll es nicht fassen. Eben hatte der Jesus ihnen gesagt, nicht? Ich habe so den Eindruck, die Jünger sind genauso vergesslich wie wir auch. Nicht? Klar, gerade gehört, schon wieder vergessen, man tut genau wie eh und je. Da Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dies Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn der Kleinste unter euch, der Kleinste ist unter euch, der ist der Größte. Jetzt muss man Folgendes wissen. Zur Zeit Jesu war ein Kind bedeutungslos. Ein Kind hatte keine Rechte. Deshalb, wenn man eine große Sache macht, dann war man natürlich groß, muss gesehen werden. Nein, sagt der Jesus, tut nur das, was in meinem Willen ist. Wenn ihr ein Kind aufnehmt, in meinem Namen, Moment mal, dann nehmt ihr mich auf, nehmt ihr den Vater persönlich auf. Dann seid ihr groß. Vers 51, die Zeit ist erfüllt, dass ich hingehe und so weiter. Er ging dann stracks nach Jerusalem, steht da. Und jetzt entdecken wir eine ganz seltsame Begebenheit, nämlich der Jesus, Vers 52, sendet Boten vor sich her. Das heißt, er sagt zwei Jüngern, geht ihr schon mal ins nächste Dorf, guck mal, ob wir da nicht irgendwo ein schönes Zuhause finden, da für eine Nacht ein Quartier. Die Jünger gehen vorweg. Ja, der Jesus kommt hinterher mit der anderen Schar der Jünger und sagt, na, wie ist geworden? Habt ihr irgendwo ein gutes Quartier gefunden? Irgendwo so eine Pension ist nicht so teuer, Hotel war zu teuer, nicht? Aber so einfach gut, aber ja, schön bürgerlich. Da sagen die Jünger, nein, die nehmen dich nicht auf. Ja, warum nicht? Weil du nach Jerusalem gehst. Jetzt muss man wissen, hier geht es um die Samaritaner. Die Samariter, das war ein Mischvolk. Das haben alle großen Feldherren und alle großen Könige oder Kaiser gemacht. Da, wo Widerstand möglich war, weil ein großes Volk sich zusammenraufte gegen eine Macht, Da ist man einfach hergegangen und hat deportiert. Man hat sie einfach in alle möglichen Ecken verstreut und hat dann andere angesiedelt, dass also das Volk in sich uneins wurde. Und so war das damals auch, nicht so? Also zwischen Galiläa, da oben, wo der See Genezareth ist, und da unten, wo Jerusalem, so nach der Karte, Jerusalem, dazwischen lag das Land der Samaritaner. So, und jetzt geht der Jesus durch dieses Land der Samariter, will da Herberge machen und die nehmen ihn nicht auf. Die Jünger regen sich schrecklich auf und sagen, Herr, das kann doch wohl nicht wahr sein. Willst du, dass wir dann sagen sollen, dass Feuer vom Himmel fällt? Deshalb die Donnersöhne, nicht? Mhm. Klar. Was sagt der Jesus zu ihnen? Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Des Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschenseelen zu verderben, sondern zu erhalten. Und er ging in ein anderes Dorf. Bitte, versucht mal die Hintergründe zu sehen. Satan steckt hier im Hintergrund. Was versucht er? Überlegt mal, wenn der Jesus sich auf dieses Verletztsein eingelassen hätte, wie die Jünger, ja? Verletzte Eitelkeit. Mensch, ich bin der Sohn Gottes, nicht? Dieses Lumpenpack, ich hätte mit Sicherheit so reagiert. Dieses Lumpenpack, was bilden die sich eigentlich ein, mich nicht aufzunehmen, nicht? Jetzt wollen wir mal gucken, hey, hier, Feuer vom Himmel, das ganze Volk, das ganze Dorf, wäre platt gewesen. Nun glauben Sie wirklich, dass dann die Erlösung funktioniert hätte? Keiner wäre erlöst worden. Keiner. Warum? Weil der Jesus sich genau eingelassen hätte auf die Versuchung Satans. So gemein agiert der Feind durch die eigenen Brüder, Schwestern, ja, so ganz eng nebendran, wo man sich da eigentlich so innerlich drauf verlassen möchte und sagen, Mensch, schön, dass wir so Geschwister haben, ne? Aber manchmal kann man graue Haare kriegen, ne? Wie geht der Jesus damit um, ne? So im Straßenverkehr oder Geschwister in der Gemeinde, wenn so richtig zopft, ne? Oder so. Wie ist der im Straßenverkehr, wenn man so gerade mal die Vorfahrt genommen bekommt, nicht? Da möchte man doch so am liebsten, nicht? Feuer vom Himmel, ne? Oder? Denkt einmal daran. Was ist eigentlich unser Auftrag? Ich bin doch so. Ich könnte dann auch meins sagen, ja, ja, ne? Ich bin ja auch nicht vom Himmel gekommen, ne? Ganz normaler Mensch. Und habe viel gelernt inzwischen. Okay, gehen wir weiter. Der Jesus, er begegnet, jetzt gehen wir schnell ins Matthäus-Evangelium, dem Petrus. Es geht so Richtung Jerusalem, ja. Matthäus 16, ich lese da einfach mal so ein paar Verse. Und zwar von Vers 21 bis 23. Da heißt es, seit der Zeit fing Jesus Christus an zu zeigen seinen Jüngern, wie er müsste nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach, Herr, das verhüte Gott, das widerfahre dir nur nicht. Moment, der eigene Jünger will verhindern, dass wir wieder Eigentum Gottes werden sollen. Merkt ihr, wie gemein der Feind ist? Er missbraucht den eigenen Jünger. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich, Satan, von mir. Merkt ihr? Er sagt nicht dem Petrus, du bist der letzte Halunke, verschwinde, sondern der Jesus sieht den Feind im Hintergrund. Und das sollten wir lernen. Bitte unterscheiden Sie zwischen der Sache und der Person. Und wenn wir das lernen würden, und wenn wir das endlich unterscheiden würden, ich glaube, dann wären viele Probleme, auch in den Gemeinden und untereinander, auch in den Familien, von vornherein ausgeklammert. Hebe dich von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Weiter. Lukas 22, wir kommen also wieder zum Lukas-Evangelium. Im 22. Kapitel begegnen wir hier jetzt dem Judas. In den ersten Versen, ich lese einmal, es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Ostern heißt, und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn, den Herrn Jesus, also töteten. Denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Es war aber der Satan gefahren in den Judas, genannt Ischariot, der da war aus der Zahl der Zwölfe. Und er ging hin und redete mit den hohen Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten. Und sie wurden froh, und versprachen ihm Geld zu geben. Und er sagte es ihnen zu und suchte Gelegenheit, dass er ihn überantwortete ohne Lärm. Aus der Schar der Jünger. Eigentlich einer von denen, wo man sich doch eigentlich Hoffnung gemacht hatte, dass das vielleicht einer sein könnte, der mich unterstützt, der mir hilft in diesem schweren Stück Weg, der vor mir liegt. So könnte der Jesus doch gesagt haben, nicht? Nur, kleiner Exkurs neben Gedanke Judas. Wieso war es möglich, dass Satan den Judas missbrauchen konnte? Nicht, dass mir einer auf die Idee kommt, so ganz bibelkundige Leute, die dann sagen, steht ja schon in der Schrift im Alten Testament und der Jesus sagt es ja auch, auf dass die Schrift erfüllt würde. Also der Judas konnte ja gar nicht anders, der war prädestiniert, der war vorherbestimmt dafür, dass er einfach Jesus verriet. Nein, nein, so einfach sind die Dinge nicht. Sie finden verschiedene Elemente im Leben des Judas, ich will nur eins ganz kurz nennen. In Johannes 12, da sagt der Jesus, ganz einfach, als er da gesalbt wird, der Judas, der ist ein Dieb. Jetzt überlegen Sie mal, der Jesus hatte dem Judas die Jüngerkasse anvertraut. Er hatte ihn mitgenommen in den Jüngerkreis. Er konnte Gottes Wort hören. Er durfte die Predigten wirklich so ganz konkret miterleben, nämlich die mitwirkenden Zeichen. Die Wunder, die hat er alle gesehen, er hat es gehört, er hatte die Jüngerkasse anvertraut bekommen und er hatte jetzt Gelegenheit, loszuwerden vom Geld. Das Geld besaß ihn. Er war ein Dieb. Das ist 3,5 Jahre in der Nachfolge Jesu, offensichtlich. Das Geld besaß ihn immer noch. Womit ködert ihn der Feind? Das, was wir bei unserer Bekehrung schon unter den Teppich gekehrt haben, ach ja, sieht ja keiner mehr. Bitte, die Dinge, die du dem Herrn Jesus als Sünde nicht bekennst, weil du sie endlich loswerden willst, um Jesu willen, damit du dein Leben wirklich sauber vor Gott leben kannst. Das, was wir so einfach unter den Teppich kehren, sieht ja keiner. Genau das werden die Dinge sein, das Packende Satans, wo Satan uns immer wieder einholt. Denkt mal darüber nach. Das ist das Schlimme. Satan ködert genau mit der Sünde der Vergangenheit, die er nicht loswerden wollte. Problem. Okay, es geht weiter. Lukas 22 lesen wir jetzt weiter, und zwar von Vers 21. Da steht, doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir über Tisch. Ich lese aber nochmal von Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte und brach und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Neues Testament. Er vererbt uns etwas. Er hat die Eigentumsverhältnisse zugunsten unseres Vaters im Himmel neu geregelt, dass wir Gottes Kinder werden dürfen. Aber bitte, so viele ihn aber aufnahmen, nicht automatisch, bist ja getauft, konfirmiert, getraut, weiß ich was, zum guten Schluss noch christlich beerdigt und kommst vollkommen mit all den christlichen Merkmalen in der Hölle. Das ist eine ganz einfache Sache. Du brauchst dich nur nicht verändern. Du musst nur genauso weiterleben wie bisher, richtig schön fromm und christlich. Landest du in der Hölle, das ist die Tatsache. Jeder muss dies persönlich für sich in Anspruch nehmen. Wissen Sie, das ist ganz einfach. Gott zwingt keinen in den Himmel und keinen in die Hölle. Das entscheidest du. So groß ist Gott in seiner Liebe, dass er dir das überlässt. Ist das nicht toll? So lieb hat Gott uns. So, jetzt hatte der Jesus ihnen das so mitgeteilt. Des Menschensohn geht zwar hin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch welchen er verraten wird. Und sie fingen an zu fragen unter sich selbst, welcher wohl das wäre unter ihnen, der so etwas tun würde. Das heißt, die Jünger sind total unglücklich. Sowas kann doch gar nicht wahr sein. Keiner hat sich das selber zugetraut. Offensichtlich hat auch keiner von ihnen gesagt, oh, ist doch ganz klar, der Judas. Johannes 13 am Anfang steht, dass er Jesus sie alle liebte bis zum Ende. Und als der Jesus ihm die Füße gewaschen hat, auch dem Petrus, nicht? Der Petrus, Herr, das ist unmöglich, nicht? Also, du mir meine Füße waschen, ja, das geht nicht. Doch, sagt der Jesus, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Ja, Petrus, nicht? Choleriker, nicht? Himmel hoch jaufen, zu Tode blöd. Ach, Herr, wirklich? Nur, nein, Herr, dann bitte gleich ein Vollbad, nicht? Also dann schon gleich ran in die Badewanne, nicht? Oben bis unten abseifen. Okay, nur, jetzt schaut euch mal an, hat der Jesus dem Judas, hat er dem die Füße gewaschen? Ja, hat er dem die Füße gewaschen? Ja. Was hat es dem Judas denn gebracht? Nur Gericht. Wissen Sie warum? Weil sein Herz sich nicht bekehrt hatte. Das heißt, der Jesus könnte durch unsere Reihen gehen, hier heute Abend, jedem das Abendmahl persönlich geben. Das bringt dir nichts, nur Gericht. Wenn du dein Herz nicht ihm öffnest und dich ihm auslieferst, wenn er nicht dein Heiland werden darf, der dich mit Gott versöhnt und der deine Schuld übernimmt. So. Jetzt stellt euch vor, in dieser Notsituation, der Jesus hat Gethsemane, hat Golgatha vor Augen, hat mit seinen Jüngern zum letzten Mal das Abendmahl gefeiert. Und was machen die Jünger? Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Steht gleich dort. Es erhob sich aber auch ein Zank unter ihnen. Welcher unter ihnen sollte für den Größten gehalten werden? Hatten wir das Problem nicht schon mal? Mensch, ihr Jünger, habt ihr gar nichts anderes im Schädel, als jetzt, wo der Jesus nach Golgatha geht, euch darüber zu streiten, wer der dickste, schönste, größte oder weiß ich was ist? Kann doch nicht wahr sein. Aber jetzt schaut euch mal die Reaktion an, wie der Jesus damit umgeht. Ich hätte mit Sicherheit, ich hätte die Kameraden rausgeschmissen, hätte gesagt, also jetzt reicht's wirklich, nicht? Ich gehe so einen Weg und ihr macht ja so ein Theater, kann doch nicht wahr sein. Nicht? Macht euch ab dahin, wo der Pfeffer wächst oder sonst was, nicht? Wie geht der Jesus jetzt damit um? Ich muss sagen, ich bin ganz tief betroffen davon. Er sprach zu ihnen, die Könige unter den Völkern herrschen und ihre Mächtigen heißt man gnädige Herren. Ihr aber nicht also. Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Mensch, wenn wir das endlich könnten, nicht? Der Jesus hatte, deshalb konnte er das, hatte sein Leben total in die Hand seines Vaters gegeben. Vater, ich will mit deinem Willen übereinstimmen. Auch wenn meine eigenen Jünger jetzt irgendwie verrückt spielen, beziehungsweise von Satan missbraucht werden. Nein, ich gehe deinen Weg. Ich lasse mich nicht vom Kurs abbringen. Auch innerlich nicht, seelisch nicht so aus dem Gleichgewicht, dass man mal so richtig so ausbricht. Oder nein, Herr, ich will in deinem Willen sein, Vater. So, und jetzt passen Sie gut auf. Jetzt kommt da ein Satz in Vers 28, das ist einfach nicht zu fassen. Der Jesus sagt zu diesen seinen Jüngern, die ihm so viel Kummer bereiten und so viel zur Anfechtung werden, ihr aber seid, die ihr beharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Er lobt die Kameraden noch. Ist denn sowas möglich? Er lobt die Jünger noch, obwohl sie ihm hier zur wirklich tödlichen Gefahr werden, nicht nur für ihn, sondern für uns alle, für die ganze Erlösung. Wieso konnte der Jesus sowas sagen? Und hier merken wir etwas. Der Jesus, er war nicht nur einfach so absolut im Willen seines Vaters, sondern er hat überhaupt keine Erwartungshaltung gehabt seinen Jüngern gegenüber. Er hat nichts erwartet. Von daher konnte er gar nicht enttäuscht werden. Er wusste nur, das ist mein Weg, der Weg meines Vaters. Ach, ihr Lieben, was können wir hier eine Menge lernen? Und ich will euch das Reich bescheiden, wie mir es mein Vater beschieden hat. Dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Haben die Kameraden das verdient? Der Jesus beschenkt sie, obwohl sie nicht nur nichts geleistet haben, sondern sie sind ihm zur Not geworden und trotzdem beschenken sie. Ist das zu fassen? Und dann betet er für seine Jünger. Das sollten wir dann auch lernen. Simon, Simon, Siehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, das, was ich hier in meiner Bibel auch gemacht habe. Hier, wo Simon steht, da steht jetzt bei mir in meiner Bibel Rainer. Schreiben Sie mal Ihren Vornamen da rein. Das ist unsere wahre Position. Das ist wirklich unser wirkliches Leben. Damit haben wir Probleme. Damit haben wir zu kämpfen mit unserer Unart, wo der Feind immer wieder drauf einsteigt. Er nutzt doch jede passende Gelegenheit, um dem anderen damit Not zu machen. Merkt ihr das nicht untereinander? Und manchmal, wenn man so ganz ehrlich wird vor Gott, dann merkt man, ach Mensch, Herr, wie kannst du mit mir und meinem Leben noch zurechtkommen? Und je näher wir bei Jesus sind, umso unmöglicher merken wir, sind wir selber. Nicht nur die anderen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dermaleinst bekehrst, so stärke meine Brüder. Er sprach aber zu ihm, muss man sich mal vorstellen, nicht? Gethsemane liegt so direkt davor. Jetzt gehen sie dahin. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, was hat er da im Mund voll genommen? Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Eine unglaubliche Geschichte. Wie geht der Jesus mit dem Petrus um? Schmeißt er ihn jetzt endgültig raus? Verdammt und verflucht ihn? Nein. Der Jesus, er wird gerichtet. Und was geschieht? Er hat immer noch den Blick der Liebe. Es steht, und Jesus wandte sich und sah Petrus an. Dieser Blick der Liebe hat den Petrus überwunden, hat ihm die Tränen in die Augen getrieben, weil er hier zum ersten Mal erkannt hat, wer er wirklich war, wie wenig er wirklich im Kampf mit der Finsternis bewirken konnte. Dann in Gethsemane, die Jünger, sie schlafen. Großartige Jünger, nicht? Sie schlafen. Gibt es ein Wort des Vorwurfs? Nicht. Der Jesus sagt ihnen nur, betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Er hat noch Sorge um seine Jünger, die ihm so viel Not gemacht haben. Und er betet für seine Jünger, fürbittend. Und dann geht es weiter zum guten Schluss bei der Kreuzigung, da auf Golgatha. Da sind diese Übeltäter mit ihm gekreuzigt. Einer zur Linken, einer zur Rechten. Und der Jesus, er betet noch für diese Kameraden, nicht? Er betet ja für die mit. Er betet für das ganze Volk. Und es ist einfach unfassbar, was hier geschieht. Der Jesus, bevor diese Leute dort unterm Kreuz stehen. Und dann spotten sie ja mit diesem Wort aus dem Psalm. Haha, wo ist denn dein Gott? Haha, steig doch herab vom Kreuz. Dann wollen wir dir glauben. Ihr Lieben, was wäre denn passiert, wenn der Jesus gesagt hätte, das lohnt sich nicht für dieses Herzenhain. Das lohnt sich nicht für diese Menschen hier in Jerusalem oder dieser ganzen Welt. Wenn er dann herabgesprungen wäre vom Kreuz, hätte die Nägel rausgerissen aus den Balken. Nur das Kreuz wäre leer geblieben. Und du und ich werden genau an dieses Kreuz gemusst. Ewige Verdammnis, nichts anderes wäre geblieben. Aber die Liebe Gottes, seine Liebe zu uns, hat uns am Kreuz gehalten. Und er hat gebetet, bevor die da unten lästern, spotten und schreien konnten. Und bitte bedenken Sie, der Jesus hängt dort so, wie Gott ihn geschaffen hat, nicht mit Lendenschutz, zum Gespött der ganzen Menschheit. Und er betet immer noch. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir das endlich könnten, wenn wir so reagieren würden. Nun, so schauen wir uns das nur so ganz kurz an. Wie war das? Satan hat sich wirklich alle Mühe gegeben, die Eigentumsverhältnisse wieder zu seinen Gunsten endgültig festzumachen. Er hat alles versucht, damit das bloß mit der Lösung in Christus nicht wahr werden sollte. Und wie ist der Jesus damit umgegangen? Das wollen wir uns anschauen. Nur, das vielleicht so als kurzer Gedanke. Als der Jesus dort am Kreuz hängt, war er dort in seiner stärksten oder schwächsten Position? Psychisch, physisch, völlig am Ende. Hat er dennoch Satan überwunden? Ja. Heute ist er Herr aller Herren und König aller Könige. Ich habe Dinge erlebt mit Gott, wie ich Ihnen die alle erzählen würde, ich kann Ihnen sagen. Wir haben im Allgemeinen überhaupt keinen Eindruck, überhaupt keine Ahnung mehr von Größe, Heiligkeit, Macht Gott. Ich habe Dinge gesehen, mit meinen eigenen Augen so erlebt, wo ich gebetet habe. Die sind so unglaublich, dass ich manches gar nicht erzählen kann. Nur wir haben überhaupt keinen Einblick, keinen Durchblick mehr in diesen Dingen. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und jetzt dieser Herr aller Herren und König aller Könige. Ob er mit Satan fertig wird? Wenn seiner schwächsten Stunde mit ihm fertig wurde, bin ich davon überzeugt. Und das ist das Einzige, wodurch für sie und mein Leben Hoffnung besteht. Deshalb dürfen wir auch überwinden. Deshalb habe ich Mut, weil wir einfach in ihm alles geschenkt bekommen haben. Deshalb fasse ich jetzt zusammen 9 Dinge, die wir in diesen Texten, die wir so kurz mal angerissen haben, sehen konnten. Erstens. Der Jesus konnte deshalb überwinden, weil er alles bewusst, und jetzt erinnere ich an gestern Abend, bewusst aus Gottes Hand genommen hat, nicht von Menschen. Er hat alles aus Gottes Hand angenommen. Das sollten wir lernen, ganz bewusst. Er nimmt alles aus der Hand seines Vaters. Seine Grundhaltung war also Demut. Ja, Vater. Das Zweite. Er gibt sich selber mit seinem weiteren Weg bewusst in die Hand seines Vaters. In einer absoluten Weise. Das Dritte. Er sieht immer den Feind dahinter und nicht einfach nur vor das Gesicht dieses Menschen, der ihm zur Not wird. Er sieht den Feind dahinter. Und er kann das sehr gut unterscheiden und er unterscheidet das auch. Also nicht nur diesen vordergründigen Menschen. Das Vierte, er unterscheidet damit auch in der Reaktion zwischen Sache und Person. Lasst uns damit ganz grundsätzlich beginnen. Das Fünfte, er begibt sich immer bewusst in die Harmonie mit dem Willen Gottes. Er lässt sich nie darauf ein, selbst wenn der Feind es noch so geschickt eingefädelt hatte, irgendwo dem Feind nur 1% Gehör zu schenken, sondern er will immer mit dem Willen Gottes und seinem Weg mit ihm übereinstimmen. Das Sechste, A, B, C und D. A, der Jesus, er hatte keine hohen Erwartungen an seine Jünger. B, er erkennt den allergeringsten Dienst an. Die Jünger waren nur da geblieben, obwohl sie so viel Theater gemacht haben, ihm so viel Not bereitet. Aber er erkennt den allergeringsten Dienst an. C. Er verurteilt nicht pauschal. Und D. Er hilft denen, die missbraucht wurden, wieder in Liebe auf die Spur. Nicht verurteilen, sondern er hilft ihnen. Das Siebte, er betet segnend für seine Jünger. Kein Wort der Verurteilung, sondern er betet segnend für seine Jünger. Das Achte, er nahm sich offensichtlich selbst nicht so wichtig, sondern seinen Auftrag. Er vergeht nicht im Selbstmitleid, sondern er sieht den Willen Gottes vor sich. Und deshalb sollten wir uns merken, da sind nämlich so gerade so unsere Verletzungen meistens. Schauen Sie, wenn Gott mich liebt, wenn er mich anerkennt, wenn er mein Rückgrat ist, bin ich da angewiesen auf Anerkennung von außen, da die mich beweihräuchern? Da liegen unsere Probleme. Machen Sie sich doch nicht abhängig von Zuspruch oder weiß ich was, von Mitmenschen, sondern gehen Sie den Weg Gottes. in ihrem Leben. Dann werden sie viele Enttäuschungen einfach verhindern können. Und das Letzte. Am Kreuz bittet der Jesus um Vergebung für seine Peiniger. Ich denke, wenn wir das für uns selber neu lernten, so zu handeln, nach diesen neun Schritten, und wenn wir das im Auge behalten, dass Versuchung oder Anfechtung, dass Satan eigentlich im Letzten nur eins vorhat, uns ein Stück vom Weg und Willen Gottes wegzubringen, dann entdecken wir hier bei dem Herrn Jesus, wie wir auf klarer Spur bleiben dürfen. Und zwar das Entscheidende ist, bitte geben Sie sich bewusst in den Willen Gottes hinein. Sorgen Sie dafür, dass Sie aus dem Wort Gottes leben, täglich, damit Sie den Willen Gottes wissen. Und unterscheiden Sie Sache, Person. Fangen Sie an, für die Menschen, die Ihnen am meisten Probleme machen, segnend, vergebend zu beten. Dann werden Sie die Erfahrung machen, dass der Jesus, der auferstandene Herr, Sie auch ganz sicher durchbringen wird, auch in Ihren persönlichen Nöten und Problemen. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen dazu.